Wir haben einen Oberbürgermeisterkandidaten, der selber überhaupt keinen Plan hat.
Du wolltest einfach die Straße eröffnen und dir war egal, was da vergessen worden ist.
Ach Quatsch.
Die Denkweise in dieser Verwaltung muss sich ändern.
Totale Augenwischerei und ich finde das auch ein bisschen zu mickrig. Ich habe eine Vollkatastrophe von Herrn Zritteran übernommen.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Ja, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Genau genommen haben wir kein Vier-, sondern ein Sechs-Ohren-Gespräch. Wenige Tage vor der Wahl habe ich zum Duell eingeladen zwischen der amtierenden Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner und ihrem aussichtsreichsten Herausforderer von der CDU, Guido Deus. Herzlich willkommen, Sie beiden.
Hallo, Herr Groß. Hallo.
Schön, hier zu sein.
Frau Dörner, als wir uns beim letzten Mal unterhalten haben, habe ich Sie mal gefragt, welche Note würden Sie eigentlich Ihrer eigenen Amtszeit geben? Und damals, das ist jetzt ein knappes Jahr her, haben Sie gesagt, eine 2+. Hat sich an dieser Einschätzung seitdem irgendetwas verändert?
Also weiterhin finde ich ja Noten ein bisschen unterkomplex, aber ich würde bei der 2+ bleiben. Viele wirklich wichtige Vorhaben, wichtige Projekte jetzt in den letzten Jahren auf den Weg gebracht. Aber wenn wir schon fertig wären, wenn ich mit allem zufrieden wäre, dann müsste ich ja nicht wieder kandidieren.
2+, ist das eine richtige Einschätzung, Herr Deus?
Ich würde sagen eher, sie war stets bemüht. Man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht konsequent wäre. Sie setzt genau das um, was sie vorher gesagt hat. Dafür auch einen gewissen Respekt. Aber die Lösungsansätze, die überzeugen mich halt überhaupt nicht.
Das zumindest war nicht bei allen Oberbürgermeistern so, oder? Dass man das umsetzt, was man vorher auch angekündigt hat.
Das ist richtig. Deswegen sage ich das ja auch mit einem gewissen Respekt davor, dass sie da wirklich sehr konsequent ist. Meines Erachtens zu kompromisslos, aber konsequent.
Wenn Sie eine Note vergeben müssten?
4-.
4-.
Mit Wohlwollen.
Das wundert mich jetzt total. Nee,
ich wollte gerade sagen, das ist jetzt erst wenig überraschend. Ich will mit mal einem aktuellen Wahlergebnis mal starten. Es gab vor ein paar Tagen vom Kinder- und Jugendring eine sehr große Wahlveranstaltung in der Bonner Oper mit rund 1000 Jugendlichen. Absolut nicht repräsentativ und dennoch ganz interessant. Denn deutlicher Sieger ist tatsächlich Guido Deus geworden mit 33%. Nur auf Platz 4 mit 16% noch hinter den Linken und der SPD Sie, Frau Dörner. Dabei konnten Sie sich doch eigentlich immer auf die Erstwähler, gerade die Jungwähler, verlassen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Anzeichen für eine Wechselstimmung in der Stadt?
Also, das hat mich natürlich nicht gefreut, hätte ich mir ein besseres Ergebnis erwartet. Wenn man sich aber auf die Konstellation anschaut, dann sieht man, die heutige Ratskoalition, also die linksgrüne Mehrheit, kommt auf 60% zusammen. Und ich finde, das ist ein super Signal und eine super Unterstützung für unsere Politik insgesamt.
Das wollte ich gerade sagen, denn kurz danach wurde schwer gefeiert im anderen Lager bei der CDU, mit vielen CDU-Politikern gesprochen, die da schon sehr siegesgewiss rüberkommen tatsächlich auch. Wenn man, Frau Dörner hat es gerade gesagt, mal die Stimmen von SPD, Linken und Grünen zusammenzählt, haben Sie keine Chance, Herr Deus. Also, feiern Sie schon zu früh?
Ich gedenke nicht zu feiern, weil ich Respekt vor den Wählerinnen und Wählern haben und die das entscheiden werden. Und es ist genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Bei der Bundestagswahl war es ja auch so. Ein tolles Erststimmenergebnis und Zweitstimmenergebnis. Wenn man das zusammenzählt, dann würde es in Bonn so bleiben, wie es ist. Und das will ich eben ändern. Aber ich darf mich schon über das persönliche Ergebnis freuen. Denn es war eine Frage, welcher Kandidat hat Sie am meisten überzeugt? Es war nicht die Frage, welches Bündnis machen wir und welche Partei ist die beste, sondern welcher Kandidat hat Sie am meisten überzeugt? Und dazu gewinnen, darüber darf man sich auch mal freuen.
Wenn man sich die Stimmung in der Stadt anguckt, auch in den letzten Monaten und Jahren, ist durchaus eine gewisse Polarisierung, ich glaube, das kann man auch ganz objektiv sagen, festzustellen. Würden Sie sagen, Frau Dörner, Sie tragen da eine persönliche Schuld dran? Also haben Sie selber etwas falsch gemacht?
Also ich habe sicher insbesondere zu Beginn meiner Amtszeit unterschätzt, welche Kommunikation große Veränderungsprozesse benötigen. Da haben wir sehr dazugelernt in den letzten Jahren und Monaten, machen vielmehr auch groß angelegte Bürgerbeteiligung bei großen, insbesondere Verkehrsprojekten, aber natürlich auch, wenn es um die Weiterentwicklung unseres Klimaplans geht. Da habe ich auf alle Fälle Lessons learned und ich wundere mich aber auch nicht darüber, dass wenn man Sachen angeht, und ich sehe die Notwendigkeit in der Stadt auch wirklich Dinge zu verändern, wir stehen vor riesengroßen Herausforderungen, dann gibt es auch Diskussionen. Und die muss man aufgreifen, die muss man dann in positiven Dialog wenden. Und ich glaube, dass uns das immer mehr gewinnt.
Aber gerade, ich meine, Sie sprechen einige Themen an. Die Verkehrspolitik vor allem ist, glaube ich, das Thema, das die Stadtgesellschaft gespalten hat wie keine andere. Sie haben zwar vorher angekündigt, dass Sie es genauso machen, das, was jetzt auch dann eben passiert ist. Und dennoch hat man festgestellt, dass es viele Bürger sehr, sehr emotionalisiert. Manche macht es sogar wütend, wenn einfach nur irgendeine Straße wieder rot angemalt wird. Ist Ihnen das egal? Nehmen Sie das einfach in Kauf?
Nee, deshalb setzen wir ja auch verstärkt auf Bürgerbeteiligung. Meine Erfahrung aber in den letzten Jahren ist tatsächlich die, dass insbesondere die Verkehrsmaßnahmen, also ich erinnere mich noch, den größten Shitstorm hatte ich, als wir gesagt haben, wir machen das Rheinufer autofrei. Heute stellt das niemand mehr in Frage. Die, die das früher am meisten kritisiert haben, tun jetzt so, als wäre es ihre eigene Idee gewesen. Im Rheinland sagt man, man muss auch... Unter anderem im Rheinland sagt man, man muss auch jönnen können. Deshalb freue ich mich, dass es jetzt so breit akzeptiert ist. Und deshalb muss man bei manchen Maßnahmen auch einfach mal den Rücken gerade machen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir wie in anderen Großstädten, in anderen Städten erleben werden, dass die Bonnerinnen und Bonner merken, dass das funktioniert, dass die Verkehrswende zu mehr Lebensqualität führt. Und da machen die auch ein Häkchen dahinter.
Wir kommen auch zu diesem Thema in der Tat gleich. Ich will noch ein bisschen bei der Stimmung kurz bleiben. Haben Sie da nicht auch ein bisschen Verantwortung, Herr Deus, dass Sie ja auch wirklich keine Gelegenheit ausgelassen haben, mitunter auch sehr polemisch auf die Grünen und die Verkehrspolitik zu reagieren?
Also ich denke, es ist Aufgabe der Opposition, sich die Arbeit von Regierungstragenden anzuschauen und eben auch kritisch zu begleiten. Und wenn ich andere Ansätze habe, dann muss ich die auch sagen dürfen. Also um bei Ihrem Beispiel gerade zu bleiben, was das Rheinufer angeht. Ich fand das immer richtig, das Rheinufer perspektivisch autofrei zu machen, aber die Reihenfolge war vollkommen falsch. Wir müssten jetzt nachgucken im Kalender, ob es 5 Jahre sind, würde ich mal schätzen, die das Rheinufer schon, was die Parkplatzsituation angeht, autofrei gemacht worden sind. Die Baumaßnahmen des Umbaus sind jetzt gerade erst abgeschlossen worden. Das war unnötig, war Schüler des Beethoven-Gymnasiums. Man hat da unten am Rheinufer alle Parkplätze weggenommen und hat dann 2-3 Jahre lang nichts unten umgebaut. Und das finde ich unnötig. Also erst andere Alternativen schaffen und dann kann man über so etwas reden.
Wir haben einen wunderbaren Radweg auf der Beuler-Rheinauen-Seite geschaffen. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass die CDU Plakate mit mir aufgehängt hat, die mich mit einer Kettensäge gezeigt haben, weil wir da 21 Bäume gefällt haben. Das war eine Art von Auseinandersetzung, die die Sachdiskussion völlig verlassen hat, die Atmosphäre völlig vergiftet hat. Heute stellt diese Maßnahme niemand mehr in Frage und es ist einfach keine Art, miteinander umzugehen.
War das klug? Ich würde gerne was dazu sagen, weil ich für diesen Radweg am Rheinufer, auch wenn es mir nicht geglaubt wird, immer sehr gekämpft habe und auch das Geld mit in Düsseldorf mit besorgt habe. Der Streit damals ging um folgenden Punkt, ob es richtig ist, 21 Bäume doch zu fällen oder nicht und ob man das vermeiden kann.
Ah ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch aus CDU-Sicht ein Traum, wenn eine grüne Oberbürgermeisterin 21 Bäume fällt. Das ist doch ein Elfmeter, oder nicht?
Nee, finde ich, ja, so könnte man es sehen, aber wir haben was anderes gemacht. Damals Franziska Müller-Rech von der FDP und ich, weil wir in der Regierungsverantwortung in Düsseldorf waren, sind wir beide zu den Ministern gegangen, die betroffen sind, weil es drohte, dass wir das Fördergeld verlieren. Und das hätten wir natürlich, dann hätten wir das in Kauf nehmen müssen mit den 21 Bäumen. Aber Franziska Müller-Rech und ich haben es in den Ministerien erreicht, dass wir 6 Monate Planungsverlängerung Zeit bekommen hätten, ohne dass das Geld verfällt. Und diese 6 Monate einfach in Anspruch zu nehmen, um zu versuchen, noch ein paar Bäume zu retten, das wollte die Mehrheit nicht. Und darüber haben wir uns gestritten. Da wurde es dann auch schon mal emotional.
Bei einer Partei, die locker 1000 Bäume für den Autobahnausbau zu opfern bereit ist, kann ich so eine Argumentation nicht sehr ernst nehmen.
Dazu kommen wir jetzt, nämlich Sie, Herr Deus, fordern ja unter anderem den Rückbau einiger Fahrradstraßen. Sie wollen, dass die Streichung von Parkplätzen sofort beendet wird. Sie wollen, dass die Adenauer Allee wieder ausschließlich fürs Auto da ist. Ist das nachhaltige Mobilitätswende à la CDU? Also im Grunde alles so zurück, wie es früher mal in den 80ern war.
Ja, das wird auch immer wieder als Vorwurf erhoben, aber es stimmt halt nicht. Mobilität ist weit mehr als nur ans Auto oder nur ans Fahrrad oder nur an den ÖPNV zu denken. Wir brauchen ein Konzept. So, dafür habe ich einen konkreten Plan. Ich würde gerne von der Bonner Universität mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gemeinsam ein Verkehrskonzept erarbeitet bekommen, was Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis aus einem Guss betrachtet, was die Frage beantwortet, wie 200.000 tägliche Pendler Bonn erreichen und wieder rauskommen. Und wenn wir ein solches Konzept haben, was nicht ideologisch geprägt dann ist, darüber dann politisch zu diskutieren. Und dann müssen wir zu der folgenden Frage kommen, wo sind die Hauptverkehrsachsen sowohl für ÖPNV, Fahrrad Fahrradfahrende und auch für Autos.
Aber selber wissen Sie das jetzt aktuell nicht. Das heißt, Sie müssen die Uni fragen.
Für ein paar Stellen kann ich das beantworten, aber genau das daran krankt es in Bonn. Wir haben einen Planungsdezernenten, der uns heute über den Belderberg, morgen über das Rheinufer, dann über den Hermann-Wandersleb-Ring diskutieren lässt. Und wir sehen das nie im Zusammenhang. Müssen wir aber. Wir müssen die Nordbrücke, den Tausendfüßler, wir müssen die Leistungsfähigkeit der B9 und der B56 zusammendenken, denn wir haben ein Jahrzehnt der Baustellen vor uns. Hm. Vielleicht kommen wir ja nachher noch dazu. Wir haben mega Baustellen die nächsten 10, 15 Jahre in Bonn und ich möchte, dass der Verkehr auch dann funktioniert.
Wir haben einen Oberbürgermeisterkandidaten, der selber überhaupt keinen Plan hat. Ich habe eine riesen Wertschätzung für unsere Universität und natürlich auch für die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ich habe mir das mal angeguckt. Die haben überhaupt keine verkehrsplanerischen Kompetenzen. Die haben überhaupt keine Einheiten in der Uni, die sich mit sowas beschäftigen.
Also betreibt er Augenwischerei an dieser Stelle.
Es ist totale Augenwischerei und ich finde das auch ein bisschen zu mickrig, jetzt eine Woche vor der Kommunalwahl zu sagen, ich gebe da mal ein Konzept in Auftrag.
Naja, also erstens mache ich das nicht eine Woche vorher, sondern ich rede da seit über einem Jahr drüber. Ich habe mehrfach mit Michael Hoch, immerhin dem Rektor, unserer Exzellenzuniversität gesprochen. Ich habe mit Hartmut Ihne, dem ehemaligen Präsidenten, und mit Frau Halfmann, der neuen Präsidentin, darüber gesprochen. Und die haben alle drei erklärt, sie wären dazu bereit, das zu machen, halten das grundsätzlich für eine gute Idee. Also insofern, liebe Katja, wie wäre es denn mal mit den Clustern und den Exzellenzen unserer Universität auch zu nutzen?
Keins der Exzellenzcluster befasst sich mit Verkehr.
Sie, Frau Dörner, haben sich vor 5 Jahren natürlich auch schon mit Verkehr beschäftigt und haben unter anderem gefordert, eine autofreie Innenstadt, also wirklich radikal, kein Auto mehr rein in die Bonner Innenstadt. Das war damals Ihre Forderung. Wollen Sie das eigentlich immer noch oder war das von Beginn an schon eine Quatschidee?
Also das würde ich so nicht mehr formulieren. Insbesondere die Wirtschaftsverkehre sind natürlich unabdingbar. Wir wollen den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren, haben dazu ja auch Maßnahmen auf den Weg gebracht, sehr erfolgreiche Maßnahmen, wie ich denke, wie beispielsweise die Umweltspuren. Aber es ist klar, es gibt Menschen, die sind auf ihr Auto angewiesen und genau darauf zielt ja auch die Verkehrswende, so wie ich sie mir vorstelle, ab, dass die Menschen, die nicht auf ein Auto angewiesen sind und insbesondere die Wirtschaftsverkehre, freie Fahrt haben. Aber das bedeutet, dass wir gute Alternativen für alle anderen brauchen. Deshalb investieren wir in eine Radinfrastruktur, deshalb investieren wir in den ÖPNV und wir sind ja auch sehr erfolgreich. Wir haben gerade die Ergebnisse einer Bundesstudie bekommen von dem damaligen FDP-Verkehrsminister noch, Mobilität in Deutschland. Und die Zahlen zeigen eindeutig, dass wir auf dem richtigen Weg sind und erfolgreich sind, weil wir innerhalb von 7 Jahren es geschafft haben, dass 11% mehr Wege zu Fuß mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad zurücklegen.
Aber genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt, wenn ich zu Fuß gehe und Fahrrad fahre, dann wähle ich gerne die Grünen. Fahre ich Auto, wähle ich die CDU. Ist das so einfach?
Also ich wünsche mir, dass das nicht so einfach ist, weil ich Angebote genauso für die Fahrradfahrenden und die Fußgänger schaffen will. Also ich nenne Beispiele. In der Friedrichstraße, in der Fußgängerzone, hat kein Fahrradfahrer die Fußgänger zur Seite zu klingeln. Da haben die Fußgänger Priorität. Auf Fahrradwegen, auch wenn sie zugeparkt werden, hat selbstverständlich der Fahrradfahrende Priorität. Aber es muss eben auch noch ein paar leistungsfähige Straßen geben. Warum gibt es die denn überhaupt? Warum gibt es Hauptstraßen? Hauptstraßen gibt es deswegen, damit Verkehr absichtlich doch gebündelt wird, damit er nicht durch die Wohngebiete fließt. Und das wird vollkommen ignoriert. Das Auto wird noch auf Jahrzehnte ein wesentliches Verkehrsmittel sein, egal wie es angetrieben ist, ob es mit E angetrieben ist oder mit Wasserstoff angetrieben ist. Auto ist Auto, es braucht Platz, es braucht Straße, es braucht Parkplatz.
Aber was man schon sagen muss, also Fahrradfahren in Bonn muss man konstatieren, gerade mit Kindern, macht deutlich mehr Spaß als früher noch, als CDU-Oberbürgermeister im Amt waren.
Das mag ja sein, aber Katja Dörner rühmt sich der Veränderung des Mobilitätsverhaltens und ich glaube nicht, dass das zwingend auf die Politik zurückzuführen ist, sondern ich glaube, dass beispielsweise Corona was damit zu tun hat und ich glaube auch, dass das Umweltbewusstsein der Menschen deutlich angestiegen ist, das Gesundheitsbewusstsein. Also wir leben nun mal in einer relativ reichen Gesellschaft und es ist so, dass die Menschen jetzt auch andere Schwerpunkte setzen, als sie das früher getan haben. Und ob man das alles so darauf zurückzuführen kann, dass jetzt in jeder Nebenstraße rote Farbe auf der Straße ist, das bezweifle ich.
Dann wäre das aber in den anderen Städten auch so. Und es gibt ja einen Vergleich mit Städten unserer Größenordnung.
Naja, aber
und keine andere Stadt hat diese positiven Zahlen.
Aber was man schon sagen muss, gerade die Fahrradstraßen sind Ihnen ja um die Ohren geflogen. Das Verwaltungsgericht Köln hat die Markierungen für rechtswidrig erklärt und Sie wollen ja weitere Fahrradstraßen schaffen, rot anmalen. Genügend Farbe dürfte ja noch da sein, oder nicht?
Die ist nicht da, weil wir die ja nicht auf Vorrat gekauft haben, aber die Anordnung ist für rechtswidrig erklärt worden. Nicht der Fahrradweg als solches. Und deshalb haben wir uns die Anordnung angeschaut.
Weil Sicherheitsaspekte und Verkehrsdatengrundlagen nicht geprüft wurden. Das ist das
genau,
die Begründung.
Die war nicht ordnungsgemäß abgewogen, wie man juristisch sagt.
Also schlecht gemacht einfach.
Schlecht gemacht. Und deshalb haben wir uns die Grundlage nochmal angeschaut und haben jetzt die Rechtsgrundlage vollumfänglich auch abgebildet mit unserer Anordnung. Und deshalb können wir die Fahrradstraßen jetzt markieren, wie wir uns das vorgestellt haben, und werden auch die Fahrradstraßen, die noch nicht markiert worden sind, in den nächsten Monaten auf den Weg bringen.
Aber nur, wenn du zu einer anderen Zusammenarbeit mit dem Stadtrat zurückfindest, weil gerade das, was jetzt diskutiert wird, ist ja ein Beispiel dafür, dass der gesamte Stadtrat 3 Jahre nicht gewusst hat und sogar andere Informationen bekommen hat, dass Bezirksregierung und Polizei eben diesen Plänen der Stadt deutlich widersprochen haben. Das ist nicht nur bei den Fahrradstraßen passiert, das ist auch bei der Adenauerallee passiert, denn eigentlich sollte der Verkehrsversuch ja beendet werden, und aus den gleichen Sicherheitsbedenken heraus machen wir jetzt nochmal ein Jahr Verkehrsversuch. Also insofern, so welche Informationen, liebe Katja, muss der Stadtrat, der muss das wissen, wenn er verantwortungsvoll auch Entscheidungen treffen soll.
Ein paar dieser Veränderungen planen Sie ja auch, Herr Dios, ne? Unter anderem Fahrradbrücken sollen kommen. Sie planen den Ausbau vom Omnibusbahnhof, Stadtbahnnetz, Quartiersgaragen, Park and Ride etc. Ja. Ist das nur, ich sag mal, eine unseriöse, nicht gegenfinanzierte Wunschliste, oder haben Sie auch irgendeine Idee, wo das Geld herkommen soll?
Ja klar, die muss ich ja haben, wenn ich so welche Vorschläge mache. Also, aber Sie sprechen genau die richtigen Punkte an. Also wenn ich möchte, dass Menschen ihr Mobilitätsverhalten ändern, dann muss ich Angebote schaffen. Da müssen Angebote besser werden. Katja Dörner hat eben gesagt, sie hätte massiv in den ÖPNV investiert. Im ÖPNV ist nichts besser geworden. Nichts, absolut nichts. Er ist komplett unzuverlässig. Investiert worden ist in neue Busse und Bahnen, Elektrifizierung. Das sind Entscheidungen, die zum überwiegenden Teil in der letzten Legislaturperiode getroffen worden sind. Und jetzt kommen die Busse und Bahnen halt an. Verbessern, damit meine ich, dass ein Bus oder eine Bahn auch pünktlich kommen muss, dass man sich
darauf verlassen kann. Ich habe aber gefragt, wo das Geld herkommen soll. Habe ich jetzt noch keine Antwort gehört.
Wenn Sie, kann ich gerne sagen. Also es gibt 2 Probleme, die wir haben. Zu viel Ausgaben, zu wenig Einnahmen. Bei zu viel Ausgaben ist die erste Position der Verwaltungsapparat. Katja Dörner hat den größten Personalapparat in ganz Nordrhein-Westfalen, selber 10% plus geschafft. Und das ist der Ausgabenapparat. Den müssen wir deutlich reduzieren.
Das heißt, Sie schmeißen Leute raus?
Nein, wenn Sie mich danach fragen, das geht sogar relativ smooth, weil wir in den nächsten Jahren ungefähr 40% unseres Personals durch Alter Abgänge verlieren werden. Das wird aber nur funktionieren, wenn diese miserabel digitalisierte Stadtverwaltung endlich vernünftig digitalisiert wird. Also wenn man das zusammenpackt, den automatische Personalreduzierung mit stellenscharfer Aufgabenkritik und einer Digitalisierungsoffensive, von der wir nicht nur reden, sondern sie machen, dann kann das funktionieren.
Diesen Prozess haben wir aber schon längst eingeleitet. Wir haben
aber noch keine Ergebnisse, die man sieht.
Also, nö. Also wenn man sich beispielsweise heute unser Dienstleistungszentrum vergleicht mit dem Dienstleistungszentrum vor 5 Jahren. Es gab mega Beschwerden über das Dienstleistungszentrum, ewige Wartereien auf Termine. Nein, die gibt's heute nicht mehr. 99,8% der Leute sind super zufrieden. Also, und das sollte man vor allem auch mit Blick auf die Menschen, die im Dienstleistungszentrum arbeiten, nicht immer schlecht reden. Ich kriege da nur noch positives Feedback. Wir digitalisieren nach und nach alle unsere Dienstleistungen, und da sind wir auch wirklich einige Schritte nach vorne gekommen.
Wir sprechen über das Thema Verwaltung auch gleich und warum Sie so viele neue Leute eingestellt haben. Ich will kurz noch bei der Verkehrswende bleiben. Da gehört natürlich auch der ÖPNV dazu. Gerade in den Einzeltickets gehört der ÖPNV in Bonn zu den teuersten in ganz Nordrhein-Westfalen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Anreiz, ein ernsthafter Anreiz, auf Bus und Bahn umzusteigen?
Das würde ich mir auch anders wünschen. Allerdings machen wir die Tarife als Stadt nicht alleine, sondern wir sind im Verkehrsverbund, und die Stadt Bonn hat parteiübergreifend mit ihren Mitgliedern im Verkehrsverbund in den letzten Jahren sich auch gegen Preissteigerungen ausgesprochen.
Du nicht?
Ich habe mich enthalten, weil ich ganz klar gesagt habe, wenn
Warum haben Sie sich nicht dagegen ausgesprochen? Warum?
Weil das eine erhebliche finanzielle Belastung bei uns im Haushalt bedeuten würde.
Aber ist das nicht eine Prioritätensetzung, wenn Sie doch die Verkehrswende wollen?
Genau, deshalb haben wir beispielsweise die Priorität gesetzt als Koalition, dass wir ein Sozialticket eingeführt haben für 19 Euro für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel. Wir haben ein Schülerticket eingeführt, das 19 Euro kostet. Also wir haben ganz dezidiert geguckt. Wir haben ein Klimaticket eingeführt, was eine Gruppenticket ist, weniger als 10 Euro für 5 Leute, einen ganzen Tag in Bonn unterwegs sein zu können. Also wir haben ganz gezielt geguckt, wo kann man Menschen mit kleinem Geldbeutel unterstützen. Aber wir haben nicht pauschal diese Tarifsenkung gemacht.
In den kommenden Jahren wird die Situation in Bonn nicht besser. Es kommen Dutzende, aber Dutzende Baustellen hinzu durch den Ausbau der Fernwärme. Der SWB-Chef hat neulich gesagt, wir müssen die gesamte Stadt umgraben. Ja. Wann sagen Sie das eigentlich den Menschen so deutlich?
Ja, wir müssen das den Menschen sagen. Deswegen habe ich eben ja schon angefangen. Tausendfüßler, Nordbrücke, Universitätshauptgebäude, das Stadthaus, die Oper. Das sind noch weitere Beispiele. Und dazu kommt eben die Wärmeplanung. Es wird viel zu wenig auch zusammengedacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gehört habe, dass die Bornheimer Straße, eins der Lieblingsprojekte der Oberbürgermeisterin, gerade einspurig und Tempo 30 und begrünt hergestellt worden ist und als nächstes wieder aufgerissen werden muss, weil man genau da nicht dran gedacht hat, dann ist das ein Armutszeugnis. Also wir müssen zu wesentlich besseren Koordinationsmöglichkeiten kommen, wenn es um diese Baustellenplanung geht. Und das ist das Entscheidende. Der Verkehr in Bonn muss noch funktionieren bei dem, was wir da vor uns haben.
Stimmt dieser Vorwurf von Herrn Deus, was die Bornheimer Straße angeht? Also erst wurde alles schön gemacht und dann musste es wieder aufgerissen werden?
Also die Planungen für die Bornheimer Straße, die stammen ja schon aus der Zeit, bevor ich überhaupt ins Amt gekommen worden bin. Und die Planungen, ob da Fernwärme tatsächlich ausgelegt wird, die sind ja noch nicht beschlossen. Das müssen wir uns anschauen.
Du wolltest einfach die Straße eröffnen und dir war egal, was da vergessen worden ist.
Ach Quatsch. Ach, also wirklich.
Wie die Beethovenhalle.
Also zur Beethovenhalle möchte ich jetzt wirklich mal sagen, ich habe dieses Projekt so aufs Gleis gesetzt, dass die jetzt am 16.12. eröffnet werden kann. Ich habe eine Vollkatastrophe von Herrn Sritteran übernommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Projekt wieder neu aufgesetzt habe, seitdem sind wir im Budget und sind wir im Zeitplan geblieben.
In der Tat, das Desaster und diese wahnsinnigen Kostensteigerungen rund um die Beethovenhalle wird man nicht der grünen Oberbürgermeisterin ankreiden können, oder?
Nein, obwohl, dass wir überhaupt die Beethovenhalle saniert haben, nicht das Festspielhaus haben, damals sehr oft Betreiber der Grünen zurückzuführen ist.
Mit den Stimmen der CDU.
Ja, das
durchgängig.
Genau.
Mit den Stimmen der CDU, da kann man sich
das liegt so weit zurück, da will ich ehrlicherweise gar nicht drauf eingehen.
Genau.
Ein letztes Verkehrsthema, Seilbahn, ja oder nein?
Selbstverständlich, wir brauchen die Seilbahn, nicht nur wegen der Verbindung zum UKB, sondern auch, weil es eine zusätzliche Rheinquerung ist, weil es die Arbeitsplatzschwerpunkte Bonner Bogen oder überhaupt in Beuel mit dem ehemaligen Regierungsviertel verbindet, weil es ein touristisches Highlight sein wird und weil es einfach eben auch eine umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeit ist. Deswegen brauchen wir die Seilbahn unbedingt.
Und wo trotzdem, die Trasse drüber geht, ist dann egal. Also die sowohl die privat
da sind wir beim nächsten Punkt. Also BSI, wegen BSI musste jetzt umgeplant werden und dass DHL widersprochen hat, hat man es uns auch wieder. Monate, ein halbes Jahr hat man uns verschwiegen, dass es da nicht nur eine kritische Sichtweise, sondern eine klare Ablehnung seitens der DHL gibt. Das hat man uns auch wieder verschwiegen. Und wir müssen endlich zu einem anderen Umgang in der Politik kommen, damit ein Projekt, liebe Katja, was wir gemeinsam wollen, auch wirklich zur Umsetzung kommt.
Also wir führen aktuell Gespräche mit allen Anrainern. Das ist in so einem Planungsverfahren auch total normal. Alle geben uns Wünsche mit auf den Weg, wie die Seilbahn anders gestaltet sein soll, wie die Trassenführung gegebenenfalls noch optimiert werden kann. Da berichten wir nicht über jedes einzelne Gespräch.
Das ist doch kein Wünsch dir was, wenn DHL sagt, das geht nicht.
Wir sind mit DHL weiter in einem guten Gespräch.
Aber die haben schon sehr lange auf die Antwort zumindest gewartet. Ich glaube, das war eine der
Kritikpunkte.
6 Monate. Wir haben auch mit denen gesprochen.
Das muss ich leider korrigieren. Mhm. Wir haben noch im Sommer den Feedback gegeben zum aktuellen Sachstand. Und wir sind weiter gut im Gespräch.
Sie persönlich? Waren Sie persönlich mit denen im Gespräch?
Nee, aber ich habe mir die E-Mail angeguckt, die wir denen geschickt haben.
Okay. Muss man bei so einem Projekt nicht persönlich mit so einem wichtigen Unternehmen auch persönlich als Oberbürgermeisterin im Gespräch sein?
In dem ersten Gespräch, wo es wirklich inhaltlich um die Punkte gegangen ist, habe ich persönlich teilgenommen, wie ich das auch mit den anderen großen Unternehmen, mit allen persönlich teilgenommen habe, weil es für uns natürlich auch darum geht, für dieses wichtige Infrastrukturprojekt, was ja auch eins ist, das in den ÖPNV integriert wird, ne? Das ist ja auch der Riesenmehrwert von unserer Seilbahn im Vergleich zu anderen Seilbahnen, dafür auch zu werben.
Aber die Telekom und DHL, DHL ist doch nicht irgendjemand, der ein Wünsch dir was mit irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen macht. Es geht um grundlegende Dinge, ob über eine Überfahrung des Grundstücks möglich ist, ob Stützen dort gebaut werden können und sonst muss die gesamte Trasse ein zweites Mal umgeplant werden. Du kannst doch nicht so tun, als ob das nur ein nice to have wäre, über das da gesprochen wird. Die Seilbahn steht konkret in der Gefahr. Abgesehen davon, dass man die Seilbahn schon deswegen falsch aufgesetzt hat, weil wenn man sie in den ÖPNV integrieren will, man auch Park-and-Ride-Möglichkeiten hätte schaffen müssen. Denn ich glaube eben nicht, dass Menschen, die mit ihrem Köfferchen zum UKB wollen, mit zweimal mit Bus umsteigen, um nachher in die Seilbahn zu steigen, nachdem sie ein Waldweg runtergelaufen sind in ein Wäldchen rein. Das funktioniert so nicht. Das ist eine falsche Planung.
Die Seilbahn ist optimal in den ÖPNV integriert. Darum ging es uns vorrangig bei der Frage, wo kommen die Stationen hin. Der wird beispielsweise Richtung Köln etc. sehr, sehr gut angebunden sein. Und dass es in einem solchen Planungsverfahren auch immer wieder Veränderungen gibt, das ist total normal und darüber informieren wir transparent, wenn wir eine Klarheit darüber haben, wie es weitergeht.
Also zwei unterschiedliche Wege, aber bei beiden wird die Seilbahn kommen, das ist zunächst mal das klare Ziel.
Es ärgert mich übrigens, dass die Seilbahn jetzt durch derartige Vorwürfe jetzt auch noch wieder als wichtiges Verkehrsinstrument in Misskredit gebracht.
Das ist absoluter Blödsinn, sondern es geht darum, dass wir das Projekt Seilbahn zum Erfolg führen. Und deswegen geht es, wenn stümperhaftes Verwaltungshandeln dieses Projekt gefährdet, dann muss man das thematisieren und ändern.
Das ist
darüber
ja nicht der Fall.
Darüber wollen wir jetzt sprechen, nämlich über das Thema Verwaltung. Es wird in diesem Jahr zur Weihnachtszeit keine Eisbahn in Bonn geben. Über 40.000 Besucher haben die im vergangenen Jahr genutzt. Grund war die Stadt. Verwaltung hat sich quergestellt. Es gab keine Genehmigung aufgrund des Baumschutzes. Die Oberbürgermeisterin, Sie, Frau Dörner, haben dann von einem doofen Missverständnis gesprochen. Haben Sie die Verwaltung noch im Griff?
Also, dass es keine Eislaufbahn gibt, ärgert mich persönlich, glaube ich, mit am meisten. Habe mich nämlich selber intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Egal, wer Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin ist, es wird immer die Problematik geben, wenn wir solche großen Anlagen in einem Landschaftsschutzgebiet, in einem Naturschutzgebiet genehmigen. Das ist da der Fall. Da hat man hohe Auflagen. Und ich habe dezidiert im Frühjahr gesagt, ich möchte, dass die Eislaufbahn so stattfinden kann. Wir müssen aber perspektivisch darüber reden, ob man die an einem anderen Ort etablieren kann oder ob man, ja,
aber
weil
Frage,
es da nicht genehmigungsfähig
ist. Ja, warum kommt das bei Ihnen offensichtlich nicht an? Also Sie haben in der Tat Ihre Zustimmung signalisiert und dann ist Ihr Amt, das Grünflächenamt an der Stelle, mit der Genehmigung nicht um die Ecke gekommen, hat einen falschen Plan rausgeschickt und der Veranstalter hat uns gesagt, es ging hier gar nicht um eine falsche Genehmigung. Die waren vor Ort und haben uns gesagt, wisst ihr was, nächstes Jahr pflanzen wir hier 5, 6 Bäume, dann kannst du die Eisbahn eh vergessen.
Unverschämt.
Eine absolut unverschämte Einstellung. Ist das die A, die Wahrheit und B, die Frage nochmal, haben Sie die Verwaltung im Griff?
Das kann ich nicht bestätigen oder dementieren, weil ich nicht dabei war. Ja, wenn eine solche Aussage gefallen ist, dann ist sie natürlich völlig daneben. Dem muss ich dann intern auch nachgehen, das ist ganz klar. Dass aber im Verwaltungshandeln auch Fehler passieren, wo gearbeitet wird, passieren Fehler, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Dafür muss ich als Oberbürgermeisterin meinen Kopf dann hinhalten und für mich ist jetzt angesichts der Situation das Allerwichtigste, dass wir mit dem Betreiber im guten Gespräch sind, damit auch nächstes Jahr dann wieder Eislaufen stattfinden kann. Da werde ich mich auch persönlich drum kümmern.
Es wird nächstes Jahr wieder stattfinden, das würde auch ich gerne garantieren. Die Denkweise in dieser Verwaltung muss sich ändern.
Das heißt, Sie können verbindlich zusagen, dass der Stadtgarten auch in Zukunft, nicht nur im nächsten Jahr, sondern in den nächsten Jahren für Veranstaltungen wie Roncalli oder Bonn on Ice freigegeben wird.
Ich würde alles dafür tun, dass das so der Fall ist. Ich weiß, dass es ein Gutachten gibt, dass das auch baumrechtlich möglich wäre und ich kann das Gutachten, weil ich es nicht kenne, inhaltlich jetzt nicht bewerten. Aber ja, und nicht nur das. Wir müssen dafür sorgen, dass in unserer Rheinaue noch Veranstaltungen stattfinden. Wir müssen dafür sorgen, dass das mit dem Kunstrasenplatz nicht nochmal so passiert, wie es jetzt passiert ist. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass Junggesellen in Ramersdorf oder Küdinghofen noch ihr Festzelt aufbauen können. Es ist nämlich immer wieder das gleiche Problem. Die Verwaltungsdenke, dass so etwas auf Grünflächen grundsätzlich nicht mehr möglich sein soll. Manchmal geht es nur darum, dass die Abspannung, das Abspannseil von einem Zelt in einer Grünzone endet und es darf nicht mehr aufgebaut werden. Kein Bierwagen darf mehr unter einer Baumkrone stehen
und so weiter. Also jetzt in diesem Fall am Stadtgarten geht es wirklich in der Tat, ich habe mir das auch angeschaut, konkret wirklich um einen großen Baum. Wenn der nicht da wäre, sage ich es mal, dann wäre diese Fläche einigermaßen gut zu bespielen. So. Es geht auch mit ihm. Okay, jetzt haben Sie auch offensichtlich für den Fahrradweg 21 Bäume weggemacht. Machen Sie einfach diesen einen Baum weg und pflanzen irgendwie 15 neue woanders. Warum geht das denn nicht?
Also diese
Wenn Sie das doch wollen, Sie wollen
diese
es ja offensichtlich
Situation
auch, oder?
Selber habe ich mir noch nicht angeschaut.
Ach, Sie haben sich das noch gar nicht angeschaut?
Diesen
Sie kennen
einen
die Situation
Baum.
Dort gar nicht?
Doch, ich bin ja häufiger da. Ich bin da auch
Naja, aber es ist ein konkretes
gewesen.
Problem für 40.000 Menschen mit Familien, die gerne Eislauf. Für die Stadt, der Einzelhandelsverband hat sich bitterlich beschwert, weil die Menschen dort ihre Kinder im Falle abgeben und in der Stadt einkaufen gehen.
Genau.
Wir haben auch eine Baumschutzsatzung, aber ich kann mir diese Situation natürlich gerne mal dezidiert anschauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Es gibt aber, glaube ich, aus meiner Sicht auch attraktive Plätze in der Innenstadt, wo man eine Eislaufbahn beispielsweise vor der Bundeskunsthalle, wo sie früher gewesen ist.
Da sagt der Veranstalter, das ist inzwischen baulich so verändert worden, dass das in der Größe der Fläche nicht mehr geht. Aber egal, bevor wir jetzt einfach so aus dem Nichts heraus neue Flächen suchen, könnten Sie das also sich im Grunde über den Baumschutz hinwegsetzen und sagen, ich will hier aber eine Veranstaltung?
Meines Erachtens ja, und das muss auch gehen, weil wir ansonsten nämlich in der Gefahr stehen, dass Veranstaltungen immer weiter gecancelt werden. Herr Groß, Sie haben eben einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass das so gefallen ist. Dass in dem Amt, was genehmigt, die Denkweise ist, am liebsten würde ich hier noch ein paar Bäume pflanzen, damit diese Veranstaltungen nicht mehr möglich sind. Das ist die Denkweise, die in diesem Amt herrscht. Und diese Denkweise hat eine Legitimation durch die jetzige politische Mehrheit. Und diese Denkweise, die muss verändert werden, und dafür würde ich sorgen.
Ich habe ja eben schon gesagt, dass wenn diese Aussagen so gefallen sind, ich die wirklich auch inakzeptabel finde und auch von der Herangehensweise und ja, dass ich das natürlich in der Verwaltung auch dafür sorge, dass das so sich nicht durchsetzt.
Man hatte zuletzt den Eindruck, dass sie immer dann reagieren, wenn die Öffentlichkeit sich dann auch einschaltet. Also Stichwort Kunstrasen. Erst verhängen sie eine Strafe für den Veranstalter von 20.000 Euro, weil ein Konzert ein Dezibel zu laut war. Und erst nach massiver Kritik sagen sie dem Veranstalter, also die gleiche Summe bekommst du nächstes Jahr als Förderung.
Vom nächsten Stadtrat und vom nächsten Oberbürgermeister.
Ist das seriöse Politik?
Also sobald ich davon erfahren habe, dass dieser Bescheid versendet worden ist, das mache ich ja nicht als Oberbürgermeisterin, ja, das war in diesem Fall der CDU-Stadtdirektor, der das gemacht hat, habe ich mich darüber aufklären lassen, was ist der Hintergrund. Und es ist so gewesen, dass wir eine Genehmigung erteilt haben und in dieser Genehmigung sind all diese Dinge sehr kleinteilig geregelt worden und ist auch dieses Bußgeld, Zwangsgeld von 20.000 Euro in der Summe für diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Verfehlung.
Aber Sie hätten die Möglichkeit gehabt, im Vorfeld eine andere Regelung zu treffen mit dem Veranstalter, oder? Das sieht ja
genau,
eine Möglichkeit
und
vor.
Genau,
Sie hätten ja auch sagen können, also wir haben da einen gewissen Spielraum. Also wir setzen sogar 50.000 an, aber wenn man nur einen drüber ist, dann gibt es eine symbolische Strafe von 500 Euro. Wäre das
also
möglich gewesen?
Also ganz flexibel sind wir da nicht. Ne? Da gibt es natürlich Lärmschutzverordnungen und das ist natürlich auch das größte Problem, das wir in der Rheinaue haben, dass wir Menschen haben, die gegen diese Veranstaltungen klagen und deshalb sind wir da eben auch besonders streng und wir sind besonders streng, damit auf Dauer diese Veranstaltungen stattfinden können. Und ich habe mich dann sofort auch mit Herrn Nötzl und Herrn Harz in Verbindung gesetzt. Wir haben uns jetzt verabredet, um dezidiert nochmal zu schauen, welche Flexibilität kann man zukünftig in die Genehmigungen integrieren. Und die haben mir eben sehr deutlich gemacht, es geht ihnen auch um die Wertschätzung für das, was sie an kulturellem Angebot in der Stadt unterbreiten. Und das finde ich auch, dass das jeden Respekt und jede Wertschätzung.
Aber jetzt, da muss ich wirklich, weil ich das so, ich hätte es glaube ich gar nicht angesprochen, aber jetzt muss ich das doch mal ansprechen, bevor wir zu Herrn Deus wiederkommen, denn ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast aufgezeichnet mit dem Veranstalter des Kunstrasens, mit Ernst Ludwig Harz. Und er hat ganz klar gesagt, er vermisst die Dankbarkeit und die Wertschätzung der Stadtspitze Bonn und die Oberbürgermeisterin wäre nicht ein einziges Mal auf einem Konzert am Bonner Kunstrasen gewesen.
Das hat mich total gewundert, weil ich auf einigen Konzerten war, aber nicht als Oberbürgermeisterin, sondern mit meinem Mann.
Was ist dieses Jahr?
Das letzte war die mit Beethoven.
Klassik-Picknick.
Das Klassik-Picknick.
Okay.
Genau.
Maite Kelly bei mir.
Da war ich mit meiner Family und mit meinen Freundinnen halt nicht als Oberbürgermeisterin. Aber ich darf das bitte noch beenden, ja, weil mir das ganz wichtig ist, dass ich finde, dass sie wirklich jeden Respekt und jede Wertschätzung verdient haben. Und deshalb habe ich mit ihnen darüber gesprochen, wie können wir diese Wertschätzung auch zum Ausdruck bringen. Und dadurch ist dieser Vorschlag entstanden, gemeinsam zu überlegen, wie kann man diese 20.000 Euro investieren. Und Herr Nötzl hat mir auch gesagt, für ihn ist damit das Thema erledigt. Und ich habe mit Freude gesehen, dass der Kunstrasen die grandioseste Session in diesem Jahr hatte.
110.000
jemals.
Besucher waren genau. Da. Jetzt wollen wir natürlich auch den Guido Deus mal ein bisschen festnageln. Was können Sie denen denn versprechen? Also den Veranstaltern drückt natürlich der Schuh zum einen in dieser 22-Uhr-Grenze, zum anderen in der Dezibelhöhe, aber eben auch in der Förderung, die die privaten Veranstalter eben überhaupt nicht bekommen. Was versprechen Sie ganz konkret?
Also zum einen, was Katja Dörner eben gesagt hat, da können wir einen politischen Konsens finden. Wir müssen als Politik erstmal das Kreuz breit machen und den Veranstaltern den Rücken dafür stärken, auch wenn manchmal klagewütige Anwohner da sind. Und da müssen wir vielleicht als Stadt auch mal bereit sein, an der einen oder anderen Stelle das Klagerisiko in Kauf zu nehmen und das wirklich auszufechten.
Das würden Sie auch machen?
Ja, selbstverständlich.
Also einfach mal bewusst sagen,
aber
meine Güte, dann spielt halt was lauter und dann wird halt geklagt.
Aber,
wollen wir doch mal sehen.
Aber
das haben wir übrigens bei einzelnen Veranstaltungen auch gemacht.
Okay. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir bei konkreten Problemen, die gerade mit dem Landschaftsschutz oder auch mit dem Denkmalschutz der Rheinaue zu tun haben oder mit den Lärmemissionen, dass wir vielleicht eben auch finanziell unterstützen müssen. Wir haben uns
Wie viel?
Ich kann keine konkrete Summe nennen.
Grob.
Nein, wir müssen bei den Lärmschutzmaßnahmen meines Erachtens den Kunstrasen oder Veranstaltungsformate in der Rheinaue unterstützen. Genauso wie ich Ihnen nicht sagen kann, wie viel es kostet, die Rheinaue, die Blumenwiese wieder herzurichten. Die Drainage ist kaputt. Wir brauchen auch eine Zuwegung für LKWs, dass eine Bühne aufgebaut werden kann.
Aber als Oberbürgermeister müssen Sie ja irgendwann auch mal eine Planung machen, was Sie dafür zurückstellen in einem, Haushalt.
Herr Groß, ich habe im Moment keine 8000 Mann starke Verwaltung, die mir irgendwelche Pläne macht. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass
es... sind es nicht ganz, muss man fairerweise.
Es sind mehr als 8000 Köpfe, es sind ja nicht alles Vollzeitstellen,
Stellen, ja.
Es sind also über 7000 Stellen und über 8000 Köpfe und die habe ich im Moment nicht im Rücken, aber ich garantiere Ihnen dafür, dass wir dann einen Plan haben werden und dass wir genau in diese Bereiche auch investieren werden.
Pünktlich zum Wahlkampf vor 2 Monaten ist auch die Image-Kampagne der Stadt Bonn macht happy gestartet. An beide mal, was glauben Sie, wie happy sind gerade die Einzelhändler in der Bonner Innenstadt?
Also die Einzelhändler sind ja immer in einem sehr kritischen Dialog mit der Oberbürgermeisterin. Wenn ich mir die Frequenzwerte beispielsweise anschaue in der Innenstadt, wenn ich mir die im Vergleich doch relativ geringe Leerstandsquote anschaue.
Da will ich schon mal direkt reingrätschen, denn Sie haben vor ein paar Wochen eine Pressemitteilung veröffentlicht mit der Überschrift Leerstand in der Bonner City auf niedrigem Niveau. Mit einer Quote von 10,4% liege man unter dem Durchschnitt in NRW. Der Einzelhandelsverband hat daraufhin völlig verärgert reagiert und nannte die Darstellung eine Frechheit. Wer hat denn jetzt recht?
Also die Zahlen sind auf alle Fälle korrekt. Mich hat diese Reaktion gewundert, weil wir wirklich im Vergleich zu anderen Städten sehr gut dastehen, dass wir uns immer darum bemühen müssen, gerade angesichts der ganzen Entwicklung mit Onlinehandel etc., ja, dass Menschen in der Stadt unterwegs sind, sich anschauen, was ihnen gefällt und es dann abends auf der Couch auf Amazon bestellen. Das ist aus meiner Sicht nämlich die größte Bedrohung, die wir für den Einzelhandel in der Innenstadt haben.
Dann würde ich dir wirklich raten, mal mit den Einzelhändlern mehr in den Austausch zu gehen. Egal, ob du mit der IHK, mit dem Einzelhandelsverband, mit City Marketing oder mit einzelnen Kaufleuten in der Innenstadt sprichst, dann muss man einfach konsternieren. Nur weil viele Menschen an einem sonnigen Samstag in der Innenstadt sind, ist die Kaufkraft bei weitem nicht die, die sie mal gewesen ist. Und wenn du durch die Sternstraße gehst, dann ist es meines Erachtens kein Qualitätszeichen. Und ich sage das jetzt absichtlich, wenn ein Sanifair, dann ein CDU-Büro und dann 1-2 Leerstände kommen oder gegenüber die Dönerbude ist. Da habe ich eine andere Erwartungshaltung.
Ja, aber wie sollen Sie das denn besser machen?
Herr Groß, die Stadt kümmert sich nicht.
Ja, aber
nicht.
Wie wollen Sie sich denn kümmern? Darum geht's ja.
Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Innenstadt attraktiver wird. Jetzt gibt's ein paar Bereiche, es gibt ein paar Bereiche, da bin ich mir einig mit Katja Dörner. Wir müssen an der einen oder anderen Stelle für Entsiegelung sorgen. Wir müssen mehr Bäume pflanzen. Wir müssen schattige Plätze sorgen. Wenn Brunnen da sind, müssen die auch funktionieren. Das heißt, wir müssen die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigern.
Mit so einer Klangwelle zum Beispiel. Da kamen auch zehntausende Menschen.
Ein bisschen kleiner jetzt, aber ich würde mir zum Beispiel eine Kleinkunstbühne mitten in der Stadt wünschen, die bespielt werden kann im Sommer, wo man sich in ein System einbuchen kann, wo Stromanschluss da ist und dann Band spielen können. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Innenstadt attraktiver wird, dass die Verweil- und Aufenthaltsqualität gesteigert wird. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir müssen eine Wirtschaftsförderung endlich haben, die sich auch darum kümmert. Das macht sie im Moment nämlich nicht. Ich kann einzelne Kaufleute in der Innenstadt fragen, bis zum IHK-Präsidenten und der sagt mir, in 6 Monaten ist da Leerstand, in 12 Monaten ist da Leerstand. Die Wirtschaftsförderung hat davon keine Ahnung und kümmert sich nicht.
Dieser Vorwurf ist in der Tat von der IHK gekommen, unter anderem auch der Wunsch, die Wirtschaftsförderung mit dem Rhein-Sieg-Kreis zu koppeln, um eine höhere Flughöhe zum Beispiel einfach zu haben, gemeinsam die Wirtschaftsförderung im Kreis und der Stadt gemeinsam voran. Sind Sie offen für so einen Vorschlag? Und warum funktioniert es nicht?
Also ich bin sehr offen für so einen Vorschlag. Wir sind ja mit der IHK und anderen Player, auch City Marketing beispielsweise in Utrecht gewesen und haben uns da angeschaut, wie beispielsweise auch das City Marketing aufgestellt ist. Und das finde ich beispielsweise ein super Ansatz, das würde ich gerne auch in Bonn realisieren.
Aber Katja, du sprichst doch so gut wie nicht mit dem Rhein-Sieg-Kreis. Ich sehe im Moment den Landrat öfter als dich und das will wirklich etwas heißen. Ein Beispiel dafür ist, wie du dich vom Tausendfüßler und auch von der Nordbrücke verabschiedet hast, ohne vorher das Gespräch mit dem Rhein-Sieg-Kreis zu suchen, für den das auch eklatant ist. Wenn Planungsausschüsse gemeinsam Tagen, dann steht der Kreisel zwischen den Städten nicht auf der Tagesordnung. Es gibt viel zu wenig intensiven Austausch mit dem Kreis, der uns umgibt. Und da kommt übrigens die Kritik auch genauso in diese Richtung, kommt aus dem Kreis.
Ja, woran liegt das? Liegt das an einer persönlichen Sympathie bzw. Antipathie zu dem CDU-Landrat Sebastian Schuster? Ist ja kein Geheimnis, auch auf öffentlichen Auftritten merkt man immer wieder, dass die beiden im Grunde nicht so wirklich gut können. Dabei ist man ja gezwungen, dass der Kreis, der Bonn komplett umgibt und die Stadt eben gut zusammenarbeiten. Warum funktioniert das nicht so richtig?
Also mir ist überhaupt keine persönliche Differenz zwischen dem Landrat und mir bekannt. Ja, wir machen gute Sachen zusammen, wir feiern auch zusammen, also das ist überhaupt kein Problem. Wir haben manchmal unterschiedliche Interessen zwischen Stadt und Kreis. Darüber setzen wir uns auch auseinander.
Aber wir haben ja öfter auch schon Bühnensituationen gehabt, wo sie in einem öffentlichen Dissens waren. Also wo man schon wirklich gemerkt hat, da sind zwei Menschen auf der Bühne, die haben nicht nur inhaltlich anderer Meinung, sondern das geht offensichtlich auch im Gespräch nicht so miteinander.
Nee, das ist ein falscher Eindruck. Das würde ich auch so nicht stehen lassen wollen. Und wir haben jetzt gerade vor 3 Tagen eine gemeinsame Initiative zur Nordbrücke gestartet in Richtung Bundesregierung, weil wir da jetzt keinen Radschnellweg bekommen sollen. Finden wir beide richtig, machen wir gemeinsam eine Initiative. Heute Nachmittag stellt der Rhein-Sieg-Kreis und die Stadt Bonn ihr gemeinsames Fahrradleasing-System vor, was ein großer Mehrwert sein wird, dass wir das zukünftig zusammen machen. Also es gibt sehr viele, sehr konkrete Projekte, die wir zusammen umsetzen.
Also wir sind ja sehr viel auf gemeinsamen Veranstaltungen und dankenswerterweise ist der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises auch bei sehr vielen Eröffnungen bei uns in Bonn dabei. Und wenn man dann neben ihm steht und mitbekommt, dass begrüßt wird und der Landrat nicht mehr begrüßt worden ist, dann mache ich dir mal einen konkreten Vorschlag. Bald wird Pützins Markt eröffnet. Hol ihn mit auf die Bühne, schlag das Fass mit ihm gemeinsam an. Das wäre ein gutes Zeichen.
Und? Deal?
Das würde mich sehr wundern, wenn der Landrat im Rhein-Sieg-Kreis etwas Adäquates auf den Weg bringen würde.
Das heißt, sie machen es
nur
mit
er auch
sowas.
Den ersten Schritt.
Die haben die zweitgrößte Kirmes in Eidorf. Das könnte man doch.
Ich glaube, seit Jahrzehnten schlägt der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn das Fass an. Und ich glaube, das sollte auch so bleiben.
Also ein Nein.
Ja.
In einer der letzten Podcast-Folgen, weil wir unter anderem auch über Gewerbesteuerzahler jetzt in der Innenstadt gesprochen haben, über zum Teil die Unzufriedenheit auch der Einzelhändler, habe ich mit dem größten Gewerbesteuerzahler gesprochen, nämlich mit Telekom-Chef Tim Höttges, der deutliche Kritik geübt hat. Er hat gesagt, er fremdele oft ein wenig mit der Stadt Bonn. Diese müsse ihre Hausaufgaben machen, um wieder attraktiver zu werden, das Verkehrschaos lösen und mehr für Arbeitgeber und Mitarbeiter zu tun. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein solcher Weltkonzern in der Stadt ist. Ich frage bewusst mal erstmal den Herausforderer, hat er recht?
Ja, leider. Und das muss sich dringend ändern. Also ein Oberbürgermeister, egal welches Parteibuch er hat, muss mit den wichtigen, man sagt so schön, Stakeholdern dieser Stadt im permanenten Austausch sein. Und wenn halt die Verkehrspolitik ein solches Problem darstellt, wenn eine Taskforce Verkehr sich gründet bei den größten Arbeitgebern dieser Stadt, wenn eine Initiative Vorfahrt Vernunft sich gründet, wenn alle Wirtschaftsverbände der katholischen Kirche sich zusammenziehen, dann stimmt halt was nicht. Dann zeigt das, dass man nicht vernünftig im Austausch ist. Wenn man auf dem Landesbehördenhausareal mal eben einen Wohnturm mit 120 Meter Höhe plant, ohne mit dem Nachbarn gesprochen zu haben, der Deutschen Telekom. Das sind alles so Anzeichen dafür, was eben schon Herr Nötzl oder Herr Harz gesagt haben, von wegen, da stimmt die Wertschätzung nicht und der persönliche Austausch. Und das muss dringend in dieser Stadt anders werden.
Hat Sie das gewundert, dass der Telekom-Chef da vergleichsweise deutlich geworden ist?
Also ich habe hier viele Gespräche mit ihm geführt, auch im Vorfeld der 30 Jahre, die wir ja ganz wunderbar hier in Bonn gemeinsam gefeiert haben.
Wo er übrigens die Zusammenarbeit explizit gelobt hat. Mit der Verwaltung, mit dem gesamten Ablauf, das war absolut top und ich glaube eine Vorzeigeveranstaltung.
Ja, und das Danke Bonn als Drohnenshow hat uns natürlich auch sehr gefreut. Und wenn es Kritik gibt seitens eines wichtigen Players in der Stadt, dann nehme ich die sehr ernst und bin auch direkt auf ihn zugegangen, um darüber zu sprechen. was aus seiner Sicht da die Themen sind. Wir sind ja beispielsweise mit der Telekom auch in der Taskforce Verkehr zusammen. Wir haben gerade eine gemeinsame Initiative zum Thema Sperrung der Bahnstrecke Richtung Köln unternommen. Die Kritik richtet sich eben insbesondere an die überregionale Fragestellung der Anbindung von Bonn. Und da werden wir jetzt auch weiter gemeinsame Initiativen starten.
Gerade wenn es darum geht, ja vielleicht auch ein paar kleinere Unternehmen wieder mal zurück in die Stadt zu locken, haben Sie, Herr Deus, einen Vorschlag gemacht, über den viele Finanzexperten laut oder mittellaut gelacht haben. Sie haben unter anderem angekündigt, die Gewerbesteuer wieder auf 490 Punkte zu senken. Und haben Sie wollen in Ihrer Amtszeit Sie wollen komplett ohne Neuverschuldung auskommen. In Ihrer Amtszeit, haben Sie gesagt.
Ja.
Spielen Sie Lotto oder haben Sie Mathe einfach früher abgewählt?
Also meine Mathelehrerin hatte Zweifel an meiner Kompetenz. Daraufhin bin ich dann Diplom-Finanzwirt geworden, in die Finanzverwaltung gegangen, in die Bundesvermögensverwaltung gegangen und glaube, dass ich da meine Hausaufgaben gemacht habe und da ja auch durchaus Karriere gemacht habe. Also insofern glaube ich, dass ich rechnen kann. Es ist ein Zusammenspiel aus weniger Ausgaben. Ich habe eben über den Personalapparat gesprochen. Das ist der größte Block. Wir haben einen Haushalt mit 1,8, 1,9 Milliarden und der Block der Personalkosten liegt über 400 Millionen Euro. Das ist der größte Block, an dem wir sparen können. Wenn wir es intelligent machen, haben wir eben besprochen. Und bei der Einnahmenseite sind es eben die Gewerbesteuer und dafür brauchen wir Gewerbeflächen und diese müssen wir schnell in die Vermarktung bringen und dann können wir da auch wieder mehr einnehmen. Also weniger Ausgaben, mehr Einnahmen, aber nicht mit Steuererhöhung.
Wenn man sich die Zahlen so anschaut, dann sieht es so aus, Frau Dörner, als könnten auch Sie nicht wirklich richtig gut mit Geld umgehen, denn in Ihrer Amtszeit haben sich die Schulden der Stadt nahezu verdoppelt. Von 2 auf 4 Milliarden Euro. In der gleichen Zeit wurden aber auch hunderte neue Mitarbeiter eingestellt. Inzwischen sind wir bei über 7000 Stellen. Andere Städte wie Münster und Bielefeld kommen mit der gleichen Leistung mit hunderten weniger Mitarbeitern aus. Was um alles in der Welt machen die eigentlich besser als wir?
Also erstmal halte ich fest, Herr Deus macht hier in Bonn den März vor der Wahl alles versprechen, alles angeblich für
ganz
möglich erklären.
Darum zeichnen wir das ja auch auf.
Nach der Wahl wie im Bund dann für nichts liefern und für das Riesen-Milliarden-Investitionsprogramm dann auch noch die Grünen um Hilfe bitten müssen.
Sag ich,
also,
dass du Baerbock oder Habeck bist?
Wir sprechen über die Finanzen, die Zahlen, die Sie genannt haben, die sind ja richtig. Die Kommunen sind bundesweit in der finanziellen Situation 25 Milliarden Defizit im letzten Jahr.
Aber wir stehen schlechter da als fast alle anderen in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, nur noch Oberhausen hat eine höhere Pro-Kopf-Schulden als wir.
Da muss man genau drauf gucken. Ja, es gibt konsumtive Schulden und es gibt investive Schulden. Und bei den konsumtiven Schulden sind wir nicht anders als andere Städte aufgesetzt. Wir haben bei den Investitionen einen hohen Schuldenstand. Das sind aber eben auch Gelder, die wir beispielsweise für Schulsanierung jetzt investieren. Den ganzen Investitionsstau müssen wir aufbrechen. Und ich bin sehr froh, dass wir mit dem jetzt genehmigten Doppelhaushalt den Spagat geschafft haben, dass wir die Zukunftsinvestitionen, ob das jetzt Schulsanierung ist, ob das Klimaschutz ist, ob das auch Investitionen in den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt sind und deutliche Einsparungen.
Ja, aber Sie haben auch über 600 Menschen neu eingestellt. Warum?
Also erstmal ist es so, dass ungefähr ein Drittel dieser 600 Stellen schon vom Stadtrat beschlossen worden sind, bevor ich überhaupt mein Amt übernommen habe. Das ist im Prinzip eine technische Geschichte. Und dann haben wir in den letzten Jahren extrem viele zusätzliche Aufgaben als Kommunen bekommen. Wir haben beispielsweise eine Wohngeldreform gehabt. Inhaltlich finde ich die gut. Aber plötzlich können dreimal so viele Menschen in Bonn Wohngeld beantragen wie vorher. Dafür mussten wir, und da wurde uns ein Schlüssel vom Bund vorgegeben, zusätzliches Personal schaffen.
Guido Deus behauptet, er braucht nicht so viele.
Wenn man mal schaut, wo Herr Deus wirklich selber Verantwortung hat, nämlich im Land als Landtagsabgeordneter. Ich habe gerade gesehen, der Haushalt des Landes für 2026 ist vorgelegt worden. Rekordverschuldung 4,5 Milliarden allein in einem Jahr. Guido Deus hat im Land zweimal der Aussetzung der Schuldenregelung, einmal einem verfassungswidrigen Sondervermögen zugestimmt und eben immer wieder die Neuverschuldung auf Rekordhöhen getrieben.
Haben wir nicht beide die Kommunalfinanzen verhandelt miteinander,
Katja? Mein Punkt ist, Man sollte sich anschauen, wo Menschen wirklich Verantwortung haben und danach entscheiden, ob man ihnen glaubt, was sie erzählen.
Was glauben Sie, mit wie vielen Mitarbeitern kommt man denn in der Bonner Stadtverwaltung aus?
Ich habe mich bisher...
Sie sagen jetzt, eine genaue Zahl kann ich nicht nennen, aber...
Genau, kann ich auch nicht, ja, weil es dafür die stellenscharfe Überprüfung braucht. Wir wissen, dass wir 30-40%, wahrscheinlich sogar mehr, verlieren werden in den nächsten Jahren. Das ist eine feststehende Größe, weil es Altersabgänge sind. Und dann müssen wir jede einzelne Aufgabe, jeden Stein umdrehen, welche Aufgabe von wem erfüllt wird und ob das nicht entbürokratisiert werden kann, ob das durch digitalisierte Prozesse, durch KI nicht wesentlich kostengünstiger
gemacht wird. Das heißt, es könnte sein, dass nach 5 Jahren Guido Deus jeder Stein umgedreht worden ist und man sagt, nee, wir haben die doch gebraucht, die 7.000.
Nee, ich bin sehr, sehr sicher davon, dass wir zu deutlichen Einsparungen in diesem Bereich kommen müssen. So ist es auch in vergleichbaren Städten im Endeffekt gewesen.
Vor allem geht es ja auch um Effizienz. Es geht ja um Effizienz und auf dem Bonner Wohngipfel beispielsweise haben Bauunternehmer scharf kritisiert, dass vor allem in Bonn die Genehmigungsverfahren häufig endlos lange dauern. Wer hält denn den Laden da so auf, wenn doch so viele Mitarbeiter da sind?
Also wir sind, was Genehmigungsverfahren angeht, gerade bei den Baugenehmigungen liegen wir im Durchschnitt anderer Städte.
Und also das war ein Gipfel der Unternehmensbranche, ne? Also der Baubranche, die gesagt hat, es gibt wirklich in vielen anderen Städten sind wir schneller, was das Thema Baugenehmigung
angeht. Das mag sein, dass man in anderen Städten schneller ist, aber im Durchschnitt liegen wir auf einem Niveau sozusagen im Vergleich mit anderen Städten. Aber natürlich haben wir gerade, was die Digitalisierung angeht, und das machen wir gerade im Baubereich, Thema E-Akte, da die Prozesse zu optimieren und schneller zu werden. Das ist, glaube ich, ein gemeinsames Anliegen.
Auch da, Herr Deus, waren Sie wieder wahnsinnig schnell mit einer Forderung. Sie haben gefordert, der Bauturbo müsse auch in Bonn her. Es müssten Sofortmaßnahmen ergriffen werden. Ist das auch erstmal wieder eine schöne Floskel, die man Herausforderer sagen kann? Oder gibt es ein paar klare Vorschriften, die Sie zum Beispiel abschaffen können?
Der Bauturbo ist ja auf Bundesebene beschlossen worden. Er ist aber eine Möglichkeit, die wir in der Kommune entscheiden können, ob wir den Bauturbo nutzen wollen oder nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir müssen entscheiden, ob wir das nutzen. Genauso wie eben so gegen Merz geschossen worden ist, aber ich Habeck und Baerbock hier nicht ins Spiel bringen soll. Wir bekommen jetzt hunderte von Millionen Strukturhilfen, die wir in unsere Infrastruktur stecken können und die müssen natürlich auch verbaut werden. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Strukturen und unsere Prozesse daran optimiert sind, damit wir dieses Geld eben auch umsetzen können. Nicht, dass das nachher noch verfällt. Da haben wir in Bonn schon genug Beispiele, dass Fördermittel nicht beantragt worden sind oder verfallen.
Aber nicht in den letzten Jahren.
Zumal große Projekte noch anstehen. Beethovenhalle ist fertig und wird am 16. Dezember dann auch feierlich eingeweiht. Ich empfehle das Gespräch natürlich mit der Kaftan, der sich da auch enorm drüber freut und den man auch halten konnte in der Stadt. Auch das ist ein, glaube ich, sehr positives Signal. Aber ein nächstes Gebäude steht an, nämlich die Oper, die ebenfalls hunderte von Millionen wahrscheinlich kosten wird. Ja. Leben wir in Bonn? Wirklich mal ganz schnelle Antwort. Über unsere Verhältnisse, was das Thema angeht? Können wir uns das leisten?
Wir leben über unsere Verhältnisse. Das hat aber was damit zu tun, dass wir mal Hauptstadt waren und deswegen natürlich auch eine sehr tolle, besondere Infrastruktur in vielen Bereichen haben. Und wir haben jetzt über viele Jahre versucht, mit unseren eigenen Möglichkeiten, die wir haben, das am Leben zu halten. Und so ist unter anderem der Sanierungsstau entstanden. Der ist nicht in 5 Jahren entstanden. Man muss ehrlich sein, der ist in den letzten Jahrzehnten entstanden. Aber wir wollen die Oper erhalten. Wir wollen das
Koste es, was es wolle.
Nein, nicht koste es, was es wolle. Es muss intelligent.
So war es bislang immer, wenn die Stadt irgendwas
baut. Es muss intelligent gemacht werden. Deswegen haben wir ja beispielsweise eingebracht, ist ein Neubau vielleicht günstiger.
Also Sie sagen, Neubau, nicht sanieren, abreißen das Ding und neu bauen.
Ich persönlich wäre dafür gewesen. Die Verwaltung hat den Beschluss nicht umgesetzt. Es hat keine vernünftige Prüfung gegeben. Es hat nicht den Versuch gegeben, den Denkmalschutz aufzuheben auf dem Parkplatz der Beethovenhalle. Stattdessen war es der Oberbürgermeisterin ja lieber, 70% der Parkplätze auf dem Parkplatz wegzunehmen und das zum Park zu machen, anstatt vernünftig zu prüfen, ob ein Neubau im Schatten der Beethovenhalle Beethoven Campus nicht sinnvoller gewesen wäre.
Also ich bin sehr froh, dass es über diese Frage keinen großen Dissens unter den großen Parteien im Stadtrat gibt. Wir haben im Mai einen großen Grundsatzbeschluss gemeinsam getroffen zur Zukunft unserer Bühnen, wo wir sagen, wir wollen alle Sparten erhalten. Ich glaube, das war ein extrem wichtiges Signal in die Kulturszene und wir bereiten jetzt, und die Zielperspektive ist die erste Hälfte 2026, einen Vorschlag vor, wie wir auch mit der Gebäudesituation umgehen. Wichtig wird auch sein, dass wir die freie Szene stärker noch mit an Bord holen. Also wir haben ja jetzt schon sehr gute Kooperationen, beispielsweise zwischen dem Theater und dem Jungen Theater, ja, um da eben auch mehr finanzielle Sicherheit reinzubringen. Und sowas müssen wir noch ausweiten.
Das, was sie jetzt gesagt hat, stimmt vollkommen. Da gibt es auch keinen kulturpolitischen Streit drüber. Auch die Verlängerung Kaftan ist eine kluge Entscheidung für unsere Stadt gewesen. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass es politisch die Vereinbarung gab, einen Neubau alternativ zur Sanierung zu prüfen und dieser Beschluss von der Verwaltung verschleppt und nicht ausgeführt worden ist.
Aber ich würde einfach gerne mal eine einigermaßen konkrete Zahl hören. Also was kostet uns das denn am Ende, wenn die Oper saniert ist? Sie sagen jetzt, genau kann man es nicht sagen, genau will ich es auch gar nicht wissen. Aber ist das?
Nee, aber das kann man seriös wirklich überhaupt gar nicht sagen, weil wir uns noch gar nicht für ein Modell entschieden haben.
Aber was können Sie sich leisten als Oberbürgermeisterin? Wenn Sie wirklich jetzt weiter im Amt bleiben, ist eine Sanierung für 100 Millionen okay, für 500 Millionen in Ordnung? Braucht man vielleicht nur 80? Also so ein Gefühl müssen Sie doch haben.
Würde ich hier niemals äußern, weil das seriös nicht...
Weil man ihnen die Zahl um die Ohren schmeißen kann.
Weil das nicht seriös zu sagen ist und ich würde im nächsten Interview darauf festgenagelt. Ja, deshalb sollte man sowas nicht tun. Was aber aus meiner Sicht wichtig ist, ja, ist, dass wir aus den Fehlern, die wir bei der Beethovenhalle gemacht haben,
ja, klar,
auf alle Fälle lernen, aber auch mit der Frage... Was wollen wir dann für die Opernsanierung haben? Muss es immer das absolute Luxusmodell sein? Ja, oder kann man es auch auf kleinerer Flamme machen?
Und Sie da wollen würde eher ich die kleinere Flamme.
Für die kleinere Flamme plädieren.
Wie viel kostet sie?
Ich werde den Fehler auch nicht machen, aber Sie können sicher sein, Herr Groß, dass sowohl Katja Dörner als auch ich relativ konkrete Summen im Kopf haben, worauf es wahrscheinlich hinauslaufen wird.
Aber die sagen Sie den Wählern
nein,
nicht vor.
Nein. Wir haben eine Vereinbarung eigentlich unter allen Fraktionen getroffen, die in dieser Stadt besondere Verantwortung tragen, dass wir das nicht zum Kommunalwahlthema kaputt gehen lassen wollen, dieses Thema, sondern dass wir sehr
verantwortlich... Es geht ja nicht darum, es kaputt zu machen, es geht darum, einfach mal eine Größenordnung
zu
wissen. Ja,
aber das würde sehr schnell passieren. Wir haben einen Grundsatzbeschluss gefasst, den Katja Dörner gerade richtig
zitiert hat. Das heißt, Sie sagen es nicht, weil das die Leute verunsichern würden?
Nein, weil wir die Zahlen noch nicht auf dem Tisch haben. Es ist Folgendes vereinbart, dass im Frühjahr nächsten Jahres die Zahlen auf den Tisch kommen. Dass wir dann auch sehr schnell Entscheidungen treffen werden. Das heißt, wir haben die Unterlagen noch nicht, aber jeder kann sich abmalen, worauf es im Endeffekt hinausläuft. Und ich finde es verantwortungsvoll, bestimmte Entscheidungen in dieser Stadt auch in einem überparteilichen Konsens nicht im Wahlkampfgerede untergehen zu lassen. Und das würde bei der Kulturpolitik schnell passieren. Wir hatten einmal die Situation in dieser Stadt, Kultur gegen Sport. Und die möchte ich nicht zurückhaben.
Ja,
und
aber darum geht es jetzt tatsächlich ja gar nicht. Ja,
aber das eint uns durchaus.
Die wollen wir nicht zurückhaben.
Was wir aber gleich haben wollen, ist ein Abschlussstatement von Ihnen, denn wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich würde gerne vorher allerdings noch von Ihnen, Herr Deos, kurz wissen, Sie haben jetzt in den letzten Minuten, aber auch in den letzten Wochen und Monaten extrem auf den Grünen und auch auf der Oberbürgermeisterin rumgehackt. Das lässt die logische Schlussfolgerung zu, dass Sie eine Koalition mit den Grünen kategorisch ausschließen. Ist das richtig?
Demokratische Parteien müssen immer fähig sein, miteinander zu koalieren. Das kann ich und werde ich bestimmt nicht, weil ich den Demokratie abspreche mit AfD und auch mit den Linken. Das heißt, koalitionsfähig und kompromissbereit muss man sein. Aber Ihre Frage geht in eine andere Richtung. Ich will sie auch klar beantworten. Ich möchte in Bonn ein bürgerliches Bündnis ohne Beteiligung der Grünen. Ohne Wenn und Aber. Warum will ich das? Weil die Dinge, über die wir uns hier auseinandergesetzt haben, die kriege ich nur verändert, wenn die Grünen nach 16 Jahren mal nicht dabei sind. Ich würde gerne den Beweis antreten, dass durchaus eine generation- und klimagerechte Politik gemacht werden kann, ohne dass die Grünen an der Regierung sind.
Weil Grünen-Bashing so ein bisschen en vogue ist?
Nein, überhaupt nicht, sondern weil von vornherein klar war, dass die beiden größten Fraktionen miteinander im Wettstreit sehen, sowohl beim Oberbürgermeisteramt als auch bei der Frage, wer ist die führende Kraft bei der nächsten Koalition. Das wird nun mal entweder Bündnis 90 die Grünen oder die CDU sein. Deswegen hat sich das auch im Wahlkampf darauf fokussiert. Die Stadt muss sich entscheiden, weiter so wie die letzten 5 Jahre, kann man ja wollen, ich sehe das anders, oder eben eine gravierende Veränderung, und es wäre keine gravierende Veränderung, wenn die Grünen in ihr Jahr Nummer 21 gehen würden. Nach 16 Jahren müssen wir jetzt mal den Beweis antreten, es geht auch ohne die Grünen und zwar besser.
Und ganz interessant tatsächlich auch bei Ihnen, Frau Dörner, auf Ihren Wahlplakaten ist tatsächlich nichts Grünes mehr zu sehen. Auch Ihre Partei ist überhaupt nicht mit keinem Logo, mit keiner Internetadresse auf dem Logo zu sehen. Es gibt eine weiße Sonnenblume, mehr nicht. Ist Ihnen Ihre Partei peinlich?
Also ich glaube, die Sonnenblume strahlt sehr klar, für welche Partei ich kandidiere, aber ich habe mich ausdrücklich für die blaue Farbe entschieden, weil ich eine Oberbürgermeisterin für alle Bonnerinnen und Bonner bin. Ich werde ja auch nicht nur von grünen Anhängern gewählt und das war mir sehr wichtig, das auch in der Kampagne zum Ausdruck zu bringen.
Kommen wir zu einem Abschlussstatement. Jeder nochmal ein paar knackige Sätze, 30 Sekunden Zeit. Warum sind Sie der Richtige, die richtige Wahl für die kommenden 5 Jahre? Wir starten mit Guido Deos.
Ich habe sowohl in meinem Berufsleben Karriere gemacht, ich habe es auch als Politiker, ich bringe viel Erfahrung mit. Ich glaube, dass ich das Herz am richtigen Fleck habe, um diese Stadt in die richtige Zukunft zu führen. Mir sind nicht nur Verkehrsthemen wichtig, sondern gerade die Themen wie Kita, OGS, alles was Familie betrifft, Sicherheit, Sauberkeit. Und ich glaube, dass es dieser Stadt einfach gut tut, wenn wir an mehr denken als nur an vermeintliche Klimapolitik. Ich habe ein anderes Verständnis davon. Oder Radverkehr. Ich glaube, diese Stadt braucht wesentlich mehr. Ich möchte eine lebendige Stadt, die auch mal laut sein darf, wo ein Kunstrasen genauso funktioniert wie eine Eisbahn. Und dafür werde ich mich mit allem einsetzen, was ich zu bieten habe.
Katja Dörner.
Also ich habe vor 5 Jahren hier diese Stadt auf einen Kurs gebracht hin zu Klimaneutralität 2035. Die größte Herausforderung, vor der wir und insbesondere meine Generation auch in der Stadt Bonn steht. Immer so, dass wir Menschen mit kleinem Geldbeutel mitgedacht haben. Also ein Weg, der wirklich allen mitnimmt. Ich habe sehr viel investiert in den Zusammenhalt dieser Stadt, Priorität gesetzt auf Investitionen in den Schulbau beispielsweise. Und ich bin eine Oberbürgermeisterin mit Haltung, die ganz klar sagt, Parteien, die unsere Demokratie nutzen, um die Demokratie von innen auszuholen, denen müssen wir uns ganz klar entgegenstellen. Das mache ich an jeder notwendigen Stelle. Also die Frage wird sein, geht es weiter in Richtung einer lebenswerten Zukunft für diese Stadt, auch wenn es mal ruckelt, oder kommt der schwarze Stillstand zurück?
Und das war das Duell zwischen Bonns grüner Oberbürgermeisterin Katja Dörner und ihrem Herausforderer von der CDU, Guido Deus. Unser Aufruf ist klar, 14. September, geht wählen, es ist eure Stadt, es ist eure Wahl. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.